Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist die langjährige Hebamme Martina Ehrich bei uns zu Gast. Sie arbeitet freiberuflich in einer gynäkologischen Praxis und entbindet die von ihr betreuten Frauen im UKSH Kiel. Mit ihr besprechen wir unter anderem ihren Alltag als Hebamme, verbunden mit stetiger Erreichbarkeit 24/7. Des Weiteren berichtet sie über die formalen Voraussetzungen, unter anderem Versicherungen, die in ihrem Job in unserer heutigen Zeit nötig sind. Und auch, inwieweit sich ihr Beruf und die Ansprüche der werdenden Eltern über die Jahre verändert haben. Besonders spannend und inspirierend fand ich, wie offen und leidenschaftlich Martina von ihrem anspruchsvollen und durchaus herausfordernden Job berichtet. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Ärzte als auch für werdende Eltern und andere Interessierte neue Informationen und Einblicke in den Hebammenberuf erläutert haben. Viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Ich bin heute wieder dabei und kann wieder sprechen. Das freut mich sehr. Und wir haben heute einen Gast, und zwar Martina. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute bei uns bist.
Freue mich auch.
Wir beide kennen uns ja schon etwas länger, obwohl ich nie in den Genuss gekommen bin, mein drittes Kind mit dir zu bekommen, weil du da gerade im Urlaub warst. Genau. Wir sind ja nun Kinderärzte, deswegen hatten wir uns gedacht, wir möchten einfach gern auch mal mit einer Hebamme sprechen, weil wir auch viele Schnittpunkte miteinander haben. Und ja, ich würde dich bitten, stell dich doch einmal kurz vor. Erzähl doch vielleicht mal kurz, wo du arbeitest, seit wann, ob du das eigentlich schon immer gemacht hast, das weiß ich gar nicht. Genau.
Ja, hallo, ich bin Martina. Ich bin jetzt über 30 Jahre Hebamme an der Uniklinik in Kiel. Da habe ich auch gelernt und war da im Angestelltenverhältnis nach der Ausbildung auf der Risikoschwangerenstation und im Kreissaal. Und bin seit 17 Jahren selbstständige Hebamme, das heißt in 24/7 Rufbereitschaft, auch an der Uniklinik. Ich arbeite mit einer Gynäkologin zusammen und da lerne ich im Grunde genommen meine Patienten kennen, ich die Schwangere betreue, mit denen ich dann zur Geburt gehe und anschließend das Wochenbett mache.
Okay, und kannst du mal erzählen, wie denn dann quasi so ein Arbeitsalltag aussieht bei dir? Also 24/7 ist ja schon eine Nummer. Das heißt, du bist halt eigentlich immer in der Bereitschaft,
ja,
und hast aber auch deine Vorsorgen, die du machst.
Ja. Ich bin zweimal die Woche in der Praxis vormittags und sehe da die Patienten im Grunde ab der 28. Schwangerschaftswoche, mache die Vorsorgen oder Hilfe bei Beschwerden wie Akupunktur, Lasern, Tapen, whatever. Einzelgeburtsvorbereitung, was auch immer. Und bin ab der 36. Woche dann für die Frauen in Rufbereitschaft. Wie viel ich arbeite, liegt ja an mir. Ich habe die ganzen Jahre in der Regel so 8 Frauen betreut und mache jetzt aufgrund meines Alters nur noch die Hälfte. Und mit denen bin ich sozusagen 24/7 Jahre in Bereitschaft.
8 Frauen in welcher Zeitspanne?
4 Wochen.
Okay, krass, ja. Okay, das heißt, wenn die dann anrufen, dann fährst du sofort los?
Nee, wenn die anrufen, die kenne ich ja nun schon mindestens oder in der Regel so 10 Wochen. Ab der 38. Woche wird sie oft akut. Dann besprechen wir ja von Mal zu Mal, wir sehen uns ja regelmäßig in der Praxis oder eben bei Bedarf und besprechen ja dann, wann würden wir losfahren, wann rufe ich an, was passiert beim Blasensprung, was ist wann und wie. Ja, erstmal würden wir telefonieren und dann frage ich erstmal. Durchaus gibt es das ja auch, dass Frau anruft und sagt, ich glaube, ich habe Wehen. Ja, dann hat man schon mal keine Wehen. Wenn man welche hat, dann weiß man das. Aber das bereite ich so über die Wochen vor. In der Regel haben wir keine Fehlalarme.
Okay.
Dann fahre ich entweder zu den Frauen, je nach Wohnort, entweder zu den Frauen, das höre ich aus dem Gespräch raus, wie akut das ist, zu den Frauen oder gleich in die Klinik oder wir treffen uns in der Praxis. Das ist ganz individuell.
Und hast du auch schon mal 2 Frauen gleichzeitig unter der Geburt gehabt?
Ja, habe ich schon mal.
Was machst du dann?
Das ist sehr schön, das kriegt ja die Frau gar nicht mit, wenn ich da hin und her schette. Ich bin zwar im Stress und kann nicht mal pinkeln gehen, aber das ist Gott sei Dank nicht so offen. Zumal ich das auch nicht bezahlt kriegen würde.
Okay, du bekommst pro Stunde dann bezahlt?
Nein, ich bekomme eine Pauschale und ich darf maximal 2 Frauen betreuen. Da muss aber wenigstens eine Stunde zwischen sein.
Ah.
Und das ist manchmal logistisch schwierig, weil Geburten einfach nicht planbar sind.
Und angestellt bist du denn quasi?
Gar nicht.
Okay, freiberuflich damit, ne?
Mhm. Mhm.
Okay.
Also das ist auch der Unterschied bei euch noch, ne? Hebammen, entweder seid ihr angestellt oder freiberuflich.
Genau.
Was findest du persönlich besser?
Wenn die hohen Kosten nicht wären, ist das Freiberufliche durchaus attraktiver. Aber ja, also ich würde nicht mehr angestellt sein wollen, aber gar nicht. Also hauptsächlich wegen dem System.
Okay. Und wo wir bei den Kosten sind, können wir vielleicht auch gleich mal einsteigen. Also diese Freiberuflichkeit, da geht es ja auch vor allem um hohe Versicherungskosten und so. Das war ja auch immer in den Medien gewesen. Das ist jetzt ein bisschen her wieder. Aber letztlich eben, ob es sich überhaupt noch lohnt, ob man die Kosten tragen mag, ob man das Risiko tragen mag. Kannst du dazu was erzählen?
Ja, es ist natürlich schwierig. Es ist nicht nur die Versicherungssumme, die liegt ja so bei 15.000 und steigt ja stetig.
Im Jahr.
Ja.
Mhm. Wobei wir ja einen großen Teil von dem GKV, von dem gesetzlichen Krankenversicherungsverein, wiederbekommen, wenn wir das ganze Jahr Geburtshilfe machen. Und du kannst natürlich auch aus der Versicherung aussteigen, aber immer nur quartalsweise und nicht monatsweise.
Okay.
Und das, also ich persönlich kann mir das nicht leisten, auszusteigen.
Ja.
Und das macht es manchmal einfach schwierig. Oder dass du ein Dreivierteljahr vor Geburt im Grunde genommen deine Termine haben musst. Sprich, wir haben jetzt Februar, ich telefoniere jetzt für September. Und das ist manchmal wirklich schwierig, weil ich auch nicht weiß, was das nächste halbe Jahr ist.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob ich im September vielleicht doch mal eine Woche wegfahren will. Würde dann aber ausfallen, weil man eben einen Vertrag hat.
Okay, also du darfst dann keinen Urlaub machen in der Zeit?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Auch nicht, wenn du eine Vertreterin hast?
Wir vertreten uns nicht gegenseitig, weil wir ja jeder selber genug Frauen haben. Das machen wir im absoluten Notfall und da muss man schon sehr gut befreundet sein. Und
Und wann machst du dann Urlaub?
Naja, ich zum Beispiel mache jetzt im September
ja.
Und sage jetzt den Frauen eben, ja, ich kann das im September machen. Wenn du am 15. September Termin hast, ich kann dir nur sagen, ich bin vom 1. bis 10. im Urlaub. Kannst du dich darauf einlassen oder nicht?
Okay, und was hat das dann? Also diese Versicherung zahlst du dann ja trotzdem,
genau,
aber dein Verdienst bekommst du auch trotzdem, wenn die Frauen sagen, sie lassen sich darauf ein. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Dann muss ich sie aber auch entbinden. Wenn sie natürlich nicht entbindet, habe ich nichts. Ich habe weder die
Aufbereitung
noch den Verdienst.
Okay, also wenn sie in deinem Urlaub entbindet, hast du Pech gehabt.
Ja, dann habe ich Pech gehabt.
Ah ja, das ist spannend, wusste ich nicht.
Was ich aber, die Versicherung ist ja eins, wie gesagt, da kriegen wir einen großen Teil wieder.
Mhm.
Ich finde ja Rente und Krankenkasse genauso. Also ich persönlich kann das auch mal so sagen, ich brauche 3.800 € im Monat, um arbeiten zu dürfen. Dann habe ich noch keinen Cent verdient.
Ja, krass.
Für die Rente und für
Rente, Krankenkasse, Haftpflicht.
Haftpflicht, ja, okay.
Wie ist das mit der Krankenkasse? Bist du da gesetzlich versichert musst du?
Ja. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich natürlich privat versichern.
Ja.
Das hat ja auch jede schon mal
versucht.
Mhm. Und das ist auch eigentlich kostengünstiger, wenn man jung ist.
Ja, verstehe.
Aber beim Alter nicht.
Ich bin gesetzlich freiwillig versichert.
Und bezahlst du den Höchstsatz?
Ja.
Krass, also gut 1.000 € im Monat.
Ja.
Ja. Okay.
1.135,20 €.
Ja.
Ich auch.
Das ist schon echt so.
Gut, aber dann würdest du dann...
Mit der Rentenversorgung war es auch so, da war ich einfach falsch informiert. Also man kann sich ja selbst zusatzversichern, das bin ich natürlich auch. Aber ich kann im Gegensatz zu Handwerker oder Hebammen können im Gegensatz zu Handwerkern nicht aus der gesetzlichen Versicherung raus.
Mhm.
Und sich nur selbst versichern.
Mhm. Ah, das heißt, so ein Hebammenverbund, wo ihr dann ein eigenes Rentensystem habt, gibt es nicht.
Und du musst die gesetzliche, also die, ich zahle den Mindestlohn, den Mindestbeitrag an die gesetzliche Rentenversicherung, das sind 800 €.
Ja.
Das ist das Minimum.
Ja.
Weil ich zusatzversichert bin.
Gut, aber dann hast du ja eigentlich im Prinzip den Druck, so viele Frauen zu schaffen, dass du da auch genug Geld verdienst.
Ja.
Gut, das ist natürlich auch dann heftig. Und jetzt hast du aber gesagt, du machst weniger, weil du es einfach auch dann nicht mehr so schaffst.
Ja.
Ja.
Nicht mehr, also nicht vom vom Geist oder vom Körper, aber man kommt ja irgendwann auch, ich habe ja im Grunde genommen, naja, 18 Jahre war ich nirgends dabei, weil ich entweder los musste oder gar nicht mit konnte. Und das will ich einfach nicht mehr. Wir haben ja alle nur ein Leben, ich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt mal im Vergleich dazu, hast du angefangen, ja wahrscheinlich nicht freiberuflich, sondern in der Klinik, ne?
Ja, ich habe ja Hebamme in der Uniklinik gelernt und bin dann gleich da geblieben und habe 12 Jahre da im Schichtdienst gearbeitet.
Genau, und das ist dann Schichtdienst. Da hat man die Probleme mit Versicherungen so ja nicht, weil man dann angestellt ist. Mich würde interessieren, genau, was sind da die negativen Aspekte? Natürlich der Schichtdienst, aber auch vom Verdienst her. Verdient man letztlich weniger als freiberuflich? Oder kann man das schwer vergleichen?
Ja, ich glaube, das kann man schlecht vergleichen. Also im Grunde genommen hast du ja als Selbstständige einfach auch die Möglichkeit zu sagen, also da guckst du einfach irgendwie, ich sag mal so, auf dein Konto und sagst, nee, nächsten Monat arbeite ich nicht, Punkt.
Mhm.
Geht natürlich im Angestelltenverhältnis nicht.
Nee.
Mhm. Oder die Schichten an sich. Also ich würde meinen Job machen, bis ich 100 wäre, wenn ich immer Tag und Nacht wäre. Oder wenn man irgendwie ein bisschen eingrenzen könnte, wann so ein Kind kommt.
Mhm.
Sie kommen ja alle, es ist ja noch nie einer drin geblieben.
Ja.
Aber zwischen 38 und 42. der Woche und wenn man sich das, die Tage laufen, ja, und dadurch hat man eben immer Rufbereitschaft.
Mhm.
Also ich habe es auch schon mal versucht zu planen, dass ich mir Frauen angenommen habe, die alle vom 1. bis 10. am Termin waren. Ja,
fand auch nicht gut.
Da sind 5 Stück dann 14 Tage über den Termin gegangen und schon war es wieder der ganze Monat.
Ja.
Also es ist mühsam, aber was ich total angenehm finde, ist einfach, dass man sich kennenlernt und man muss sich tatsächlich aufeinander einlassen.
Mhm.
Also ich sag ja immer, ich mache ja, was du willst. Ich bin ja sehr bemüht, das so zu machen, wie es dir gefällt. Aber letztendlich fliege ich das Flugzeug und du kochst den Kaffee, weil ich bin ja der Fachmann.
Mhm.
Und wenn man sich darauf einlassen kann, dann sind wir meistens Freunde.
Mhm. Und jetzt, genau, du sagst, du fliegst das Flugzeug, damit trägst du die Verantwortung.
Ja.
Genau. Das ist ja auch, man gewöhnt sich mit den Jahren, ich meine, das kenne ich aus der Klinik auch aus der Praxis, man gewöhnt sich an diese Verantwortung, wenn man anderen von seinem Job erzählt, sagen ja immer alle, oh Gott, und die Verantwortung und das könnte ich nicht und so. Und wie gehst du damit um? Ich sage jetzt mal, ist schon mal ein Kind gestorben oder wurde man verklagt oder ist irgendwas ganz anders gelaufen, als man sich vielleicht auch selber gewünscht hat? Ja, bestimmt. Also wie belastend ist das?
Ja, also glücklicherweise ist mir das noch nie passiert und wird auch hoffentlich nicht mehr in meiner Agenda kommen. Das ist aber der Grund, warum ich in der Uniklinik arbeite und keine Hausgeburten mache. Ich habe aus Versehen mal 3 Hausgeburten gemacht. Zweimal war es zu spät für die Klinik, da bin ich zu spät gerufen worden und einmal ist die Hebamme nicht gekommen, das eigentlich die Hausgeburt versprochen hat.
Mhm.
Das ist, wie gesagt, ein Kind holen ist keine, Kind holen, Kind kriegen, Kind begleiten. Geburt ist keine Hexerei. Das Pathologische zu erkennen, das ist ja der Job.
Mhm.
Und ich würde denken, also nach über 30 Jahren an einem Level-1-Zentrum, ich glaube, ich habe alles gesehen, was man geburtshilflich sehen kann.
Mhm.
Und leider immer mal wieder, glücklicherweise nicht bei mir, aber auch ich habe ja Kollegen und arbeite ja mit denen, wenn ich in der Klinik bin und muss da durchaus auch oft mal helfen.
Mhm. Und wie verpackst du denn auch zudem mit der Verantwortung dann halt noch auch noch diesen Schlafmangel? Also das muss ich sagen, stelle ich mir total schwierig vor. Ich fand schon immer diese 24-Stunden-Dienste an der Klinik und dann, wie machst du das? Also
ja,
ich meine, es gibt ja wahrscheinlich manchmal Tage, da schläfst du gar nicht.
Oder? Ja, genau. Das ist im Grunde genommen schlafe ich immer so, ich mache immer so Powernapping und schlafe im Grunde genommen aus Erschöpfung, aber auch in der Klinik.
Ja.
Also das kennen meine Kollegen, dann bin ich mal 10 Minuten auf 8. Mhm. Aber wie gesagt, mein Privatleben hat da drunter sehr, sehr, sehr gelitten, weil ich, wie gesagt, ich überlege mir durchaus abends auch nochmal, ob ich losfahre oder ob ich lieber auf der Couch bleib und warte, ob das Telefon klingelt.
Mhm.
Also das hat viele Jahre auch wirklich
Spaß. Okay, dann würden wir ja mal eigentlich zusammenfassen, dass du deinen Beruf auch so Leidenschaft machst. Was anderes fällt mir dazu nicht ein.
Ja.
Würdest du denn aus deiner Perspektive heutzutage den jungen Mädchen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch Martina, ich will Hebamme werden, würdest du denen dazu raten? Oder würdest du sagen, Nee, vielleicht lieber nicht. Also
nein, also es ist ja so, wir haben ja jetzt einfach auch mal die übernächste Generation ja schon. Also ich bin jetzt bald 60 und die Mädels sind so zwischen 20 und 25. Die sind natürlich auch schon anders aufgewachsen und anders erzogen und von diesem ganzen Social Media und so weiter mal ganz abgesehen. Also ich musste auch bei Regen zur Schule und wurde da nicht hingefahren. Ich entstamme ja einer anderen Generation.
Ja.
Und heute ist es ja auch so, da ist der Schwerpunkt gar nicht mehr betreuen und ich nenne das mal so rumtüdeln mit der Frau. Heute geht's ja eher um das Wissenschaftliche. Was weiß ich, wie lange schreibt man im Durchschnitt ein CDG und wie hat das auszusehen und oder heute ist so Stillen ist ja ganz anders als zu unserer Zeit. Also ich entstamme einer Generation, da hat man 90% der Frauen gesagt, du kannst nicht stillen, weil natürlich sich da keiner mit zugesetzt hat und ich meine, da ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also meine Generation ist ja im Grunde genommen flaschenversorgt. Ich selber habe Kinder, die sind 40. Ich habe gestillt, aber es war außerordentlich anstrengend, weil auch mir natürlich, was heißt natürlich, mir hat die Hebamme auch nicht geholfen. Die hat auch gesagt, ja lass das doch, gib doch die Flasche. Also das ist heute schon anders oder so.
Habt ihr dann ja auch viel mehr zu tun eigentlich mit dem Thema Stillen,
ja,
ne?
Ja, ja.
Heutzutage.
Und das macht ja auch wirklich Sinn.
Ja.
Logischerweise. Also ich sage ja auch immer, jeder kann stillen. Also wir verhungern in Afrika ja nicht an der Lehmhütte.
Nee. Ja.
Das kommt ja später oder aus anderen Gründen. Nichtsdestotrotz ist es ja heute so, dass Frau da mehr betreut und mehr Zusprache und will heißen, also die Damen sind heute ja anders ausgebildet als wir. Ich habe, würde ich sagen, das Handwerk gelernt und heute lernt man ja noch mehr Anatomie.
Ja, andere
Dinge,
andere Skills. So.
Ja.
Genau, wo wir dann auch bei den Generationen wären, auch so dieses Heute und auch die, ich sag mal, vielleicht auch so die, kann man vielleicht sagen, die Mütter von heute oder die Eltern von heute, das würde mich auch total interessieren, wie sich das so über die Zeit entwickelt. Also ich meine, das merke ich schon in der Praxis. Das soll gar nicht negativ klingen, aber ich habe schon das Gefühl, die Eltern sind sehr unsicher, sind sehr ängstlich, nicht alle, aber ich denke eben auch, weil es fehlt eben, ja, es fehlt die Oma, die zu Hause noch mal einen Tipp gibt, ne, oder die Uroma. Also wir hatten so zwei Folgen schon, da haben wir gesagt, das Dorf fehlt. Also alle sitzen da so vor sich hin alleine in den Wohnungen und gucken im Internet, was das Beste wäre. Ich erlebe es auch als anstrengend dadurch, die Beratung. Und genau, das würde mich auch interessieren, wie das so...
Ganz genau,
ja.
Da sind wir wieder bei der Ausbildung heute. Ich denke, die Generation heute, die das lernt bzw. studiert, studieren das ja.
Ach so?
Ja, man kann jetzt Hebamme nicht mehr lernen. Das muss man jetzt studieren. Und wie gesagt, da sind die Schwerpunkte anders, weil die einfach auch schon anders aufgewachsen sind. Die können da einfach besser mit umgehen.
Mhm.
Also ich denke ja manches Mal auch, ich habe ja auch immer wieder Frauen in der Praxis, wo ich denke, wer macht dir eigentlich morgens die Schuhe zu? Aber auf der anderen Seite ist es schon so, wie du sagst, man lebt heute alleine in seiner Beziehung. Also die Oma fehlt, die Tante. Das war bei uns anders. Also ich kann das so von mir sagen und aus meiner Generation allemal. Bei mir war es so, da hat es meine Mutter und meine Oma gemacht. Da haben die gesagt, ja, das ist so, die Brust tut dann mal weh. Dann packt man einen kalten Lappen rauf. Oder, ja, was denkst du, wir konnten auch alle nicht sitzen und so weiter. Und dann waren die damit durch. Da hätte ich nie die Hebamme gefragt, sag mal, ich kann mich erinnern, dass ich in der Klinik, ich habe spontan geboren, alles gut. Wurde ja auch noch an der Kliniktür abgegeben und ich habe nicht in der Uniklinik entbunden, sondern in der muckeligen schönen Parkklinik. Und auch da war Geburtshilfe nicht anders, weil man nur Hebamme in der Uniklinik werden kann und die Ausbildungen waren einfach so. Ich war auch alleine und wurde da an der Tür abgegeben von Freund und Mutter Und dann hieß es, wir rufen an. Und ich habe ja so entbunden, da hat man nicht mit dir gesprochen, sondern über dich. Also immer in dritter Person. Und so habe ich auch noch gelernt. Da hat man zur Visite gestanden mit Assistenzärzten, Krankenschwestern, Hebammen, Oberarzt. Und dann wurde gesagt, nee, gestern hatte sie, heute hatte sie. Und irgendwann hat einer mal gesagt, und wie geht's? Ja, da, was sollte man da sagen? Oder man lag im Dreibettzimmer und denen tat alle da unter Leib weh. Ja, da würde ich ja nicht sagen, ich habe heimlich geguckt auf Toilette. Ich glaube, sie haben sich verschnitten. Ja, was wusste ich, was eine mediolaterale Episiotomie ist? Da wird heute ein Spielfilm von gedreht, schon in der 8. Woche.
Ja,
das und das ist das, was so anstrengend ist. Also man googelt sich heute um Kopf und Kragen.
Also du meinst, die Eltern sind überinformiert teilweise?
Auf der einen Seite überinformiert, aber ja unwissend.
Ja. Ja.
Sie sind ja, und dann sage ich immer, ich will dir das alles gerne erklären. Und ich tue es ja auch. Du hast es ja auch mal erlebt, obwohl du ja noch nicht die Fragen an mich hattest. Ich habe Schautafeln, ich habe Puppen, ich habe Becken. Ich zeig selbst... indem ich die Beine auseinander, also mehr kann man da nicht tun. Und wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann sage ich immer, sag mal, googelst du eigentlich auch, wenn dir der Auspuff abfällt oder fragst du dann Fachmann?
Ja. Aber das ist auch krass, das war mir auch nicht bewusst, dass man sogar an Becken irgendwas zeigt und so und dass die darüber sich Gedanken schon machen. Ja. Denn ja, also bei uns kommen sie dann ja, wenn das Kind da ist und haben ja auch ganz viele Fragen, also wirklich unglaublich viele.
Aber ich dachte immer, das wird auch abgepuffert durch diese Vorbereitungskur hier, oder?
Nein, das oder selten. Also ich, das kommt ganz drauf an. Ich mache ja keine Geburtsvorbereitungskurse, sondern mache ja im Grunde genommen mit jedem Einzel. Weil was Frau Müller interessiert, interessiert Frau Meier nicht. Und diese großen Gruppen, du hast in der Regel immer einen Redführer. Ja, und viele sind genervt oder gelangweilt. Und dafür sitze ich ja in der Praxis. Und dafür mache ich Vorsorgen. Und dafür mache ich Hilfe bei Beschwerden oder biete Beratung an. Das ist ja alles ganz legitim. Und das ist ja so mein Hauptbusiness, sag ich mal so. Und ich würde denken von, ich habe inzwischen im Laufe meiner Jahre so knapp 3.500 Frauen entbunden. Ich denke, oder um es mal anders zu formulieren, da sind pro Jahr bestimmt 2 oder 3 bei, die mich nicht mehr anrufen würden. Ja, gut so.
Ja,
also ich sage ja auch immer, nicht gefallen ist ja kein Behandlungsfehler.
Nee.
Wir arbeiten ja immer noch mit Menschen und da kann ich wunderbar mit leben. Ach, also ich würde mir Gedanken machen, wenn es umgekehrt wäre.
Ja. Aber das ist bei uns ja genauso.
Ganz
ich habe auch die Meinung, dass ich sage, das muss mit dem Kinderarzt passen. Und wenn man das Gefühl hat, das passt nicht, dann muss man halt einfach gucken, dass man halt sich wen anders sucht. Und das finde ich auch nicht schlimm.
Richtig.
Das ist dann so, es muss ja irgendwie passen. Wenn du jetzt mal gucken würdest, ich weiß ja auch tatsächlich, wo deine Praxis ist oder wo du bist, da ist ja, das ist ja auch ein Gebiet, was jetzt sozial nicht das Allerbeste ist. Gibt es dann irgendwie so Punkte, wo du sagst, Mann, da müsste eigentlich mehr für die jungen Eltern getan werden? Oder gibt es so Schwerpunkte, wo du sagst, Mann, die haben alle so eine Sorge, die irgendwie so neu ist oder ja?
Nee, habe ich tatsächlich da eher nicht. Ich bin damals, weil ich in einem sozialkritischen Milieu arbeite, mit viel Migration und viel Alleinerziehende, viel, ich sag mal, sozial Schwächeren. Deshalb habe ich ja die Weiterbildung gemacht zur Familienhebamme, um einfach ein bisschen qualifizierter zu werden und ein Netzwerk aufbauen zu können. Auch da, und wir waren alle sehr engagiert und sehr interessiert und das war unheimlich toll. Das ging über ein ganzes Jahr, immer mal wieder so ein ganzes Wochenende und nachher mit einem Fallbericht. Und das wird im Grunde genommen ja auch politisch ausgebremst, weil das ist ja kein Krankenkassenproblem.
Kriegst du da Geld für mehr?
Ja.
Ja.
Nicht mehr, nee. Aber einer muss es ja bezahlen und die Krankenkasse will es nicht, weil die sagt, die ist ja nicht krank, mit Recht, das ist ja ein sozialkritisches Problem. Das heißt, man braucht im Grunde genommen einen Träger, der einen beauftragt, als da wäre Jugendamt, ASD und. Und die haben natürlich alle auch keine Töpfe dafür. Aber das klappt in Schleswig-Holstein mit Abstand am schlechtesten. Da ist das auch wieder Schleswig-Holstein.
Okay.
Also in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, da gibt es... Also ich bin jetzt seit 2006 Familienhebamme und habe als solche 10 Jahre intensiv gearbeitet, sage ich mal so. Intensiv heißt, du kannst ja maximal nur 2 Frauen betreuen, weil du die bis zu einem Jahr betreust.
Als Familienhebamme.
Als Familienhebamme. Okay. Aber mit Begleitung eben auf Behörden und so weiter. Und es ist natürlich immer viel Dokumentation, es sind Hilfeplangespräche mit Kinderärzten, mit Jugendamt. Auch da gibt's ja wieder den Knüppel zwischen die Beine, Schweigepflichtentbindung und. Oder so meine ganz einschlägigen Damen, sag ich mal so, die machen dann Kinderarzt-Hopping. Da habe ich keinen Ansprechpartner, weil es alle 4 Wochen anderer Kinderarzt ist. Ich kann mich erinnern an in meiner Freizeit, weil das zahlt ja auch keiner, ja, die Gespräche, mit dem Kinderschutzbund, also ganz dramatische Geschichte, ganz grauenhaftes Mädchen, kriegte ein Kind nach dem anderen, aber im Grunde genommen nur um Kindergeld, Elterngeld, Erziehungsgeld und so weiter. Die Kinder liefen nackend auf dem Skandinaviendamm, wir hatten tiefsten Winter, das ist nicht das, die Frau da reagiert hat, sondern die Nachbarn, die mich angerufen haben, weil sie nicht reagierte. Die sind schon hingegangen und haben gesagt, du, deine Kinder laufen da. Und das kann's ja nicht sein. Sind wir schon wieder beim nächsten? Ich darf sie gar nicht in mein Auto nehmen oder mitnehmen. Also das ist, also das war die Grenze meines Zumutbaren und darum habe ich da eher Abstand von genommen.
Okay, dann habe ich das. Ich dachte immer, dass tatsächlich, weil wir haben ja auch manchmal die Anfrage, eine Hebammenversorgung soll verlängert werden.
Ja.
Ja, dann habe ich auch manchmal die Anfrage, kann ich das jetzt verlängern?
Ja, das kannst du.
Aber da geht's ja dann um das Kindeswohl.
Ja.
Ja, und der Gynäkologe kann es machen, wenn es um die Frau geht.
Nee, sowohl als auch. Weil, also das ist eigentlich völlig egal. Wer jetzt das, beispielsweise Stillschwierigkeiten aufschreibt, das kann ein Kinderarzt genauso wie ein Gynäkologe.
Und dann geht es immer um ein ganzes Jahr?
Nein,
das ist ja nur ein kurzer Zeitraum.
Ja, ja, das ist im Grunde genommen wie Heißluft und Massage.
Ja.
Dann schwappst du auf nochmal 10 Besuche
der
Hebamme.
Ja, ja.
Und in der Regel, also manch einer Frau, im Grunde genommen hat Frau ja Anrecht die gesamte Stillzeit.
Na, das ist ja heutzutage mindestens ein Jahr.
So.
Genau.
Also das kann man sich, aber das muss einer von
kommt,
euch rezeptieren.
Ja, ja, kommt ja auch immer dann Fütterschwierigkeiten.
Genau.
Genau. Alles
du kannst nachher zur Beikostfütterung und wobei das meistens eine Igelleistung ist.
Ja.
Aber wer das wirklich will, der macht es auch. Genau. Eine Laktationsbeauftragte, also meine Freundin ist Laktationsbeauftragte, das heißt, die ist nochmal weitergebildet in ausschließlich stillen. Und dolle Sache. Also wer da wirklich, wenn mein Latein am Ende ist, kommt die. Und das ist so.
Ja.
Und glücklicherweise arbeiten die auch schon in der Klinik. Aber die sind eben auch nicht 24/7 da. Ne? Und das ist das Problem.
Und genau, was mich auch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du es sagen magst, aber was verdient man denn? Also was, genau, wenn man jetzt, also wenn man es auf den Stundenlohn runterrechnet, wahrscheinlich erbärmlichst.
Ja.
Genau, aber so im Monat oder wie kann man das irgendwie grob sagen?
Das kommt ja drauf an, Katrin, wie viel du machst. Ich habe dir ja gesagt, welche Summe ich brauche. Also das ist schon... Also ich lebe im Grunde genommen auch die letzten 2-3 Jahre auch immer so ein bisschen noch vom Ersparten.
Okay, ja, in Ordnung.
Sag ich mal so, dass ich, weil ich einfach nicht mehr rund um die Uhr arbeiten will. Ja, das verdient man so. Ich würde denken, also es ist immer Jaulen auf hohem Niveau auch. Es reicht ja irgendwie nie. Also ich würde schon denken, dass unser Eins besser verdient als eine Verkäuferin. Aber wir haben auch eine andere Ausbildung. Ihr verdient ja auch mehr als ich.
Eine andere Verantwortung.
Ja.
Ja.
Also, ja, ja, also von der Verantwortung, der Ausbildung, dem Ganzen, was man trägt, müsste
man
mehr verdienen.
Also auf Rufbereitschaft komme, das sind gegenwärtig 500 Euro, wovon...
Im Monat jetzt?
Ja, nein, Rufbereitschaft einmalig.
Einmalig, okay.
6 Wochen für dich in Bereitschaft.
Ach so,
und
für 500 Euro.
Aha.
Und ich kann dir sagen, das hat es schon mehr als einmal gegeben, dass Dame das auch richtig auffordert.
Ja. Und das, also es bedeutet ja, diese Rufbereitschaft, die ist ja dann also Standby. Man kann immer anrufen. Man kann ja 10-mal am Tag anrufen.
Na, das kannst du sowieso. Aber Rufbereitschaft heißt eben auch Tag und Nacht.
Ja.
Mich kannst du im Grunde genommen anrufen von 8 bis 22 Uhr, also ja, zu christlichen Zeiten, ja, sag ich mal.
Ja.
Und telefonieren kann ich ja.
Ja.
Aber ich bin schon übellaunig, wenn du mich morgens um 3 anrufst und sagst, ich kann nicht schlafen, weil das Baby so tobt, was kann ich tun? Aber ich habe dich gestern in der Praxis gesehen und wir haben es da auch schon alles besprochen.
Und du musst dann aber rangehen, habe ich so richtig verstanden?
Ich muss dann rangehen. Du könntest ja rein theoretisch auch Wehen und oder Blasensprungblutung, whatever haben.
Und hat sich das verändert, dass man mehr angerufen wird, oder kann man das so nicht sagen? Ist es abhängig vom Typ Frau,
ich glaube,
Typ
das ist
Eltern?
Abhängig von Hebamme und Patienten, wie die beiden sich eingebildet haben. Also ich liebe das auch, wenn ich Sonntagabend Tatort gucke und um 20:40 Frau denkt, ach, die anderen Kinder liegen im Bett, jetzt kümmert sich mal um eine Hebamme. Und ruft dann im Februar an und sucht für August eine Wochenbettbetreuung, die sie aber vorher kennenlernen will. Also dann hast du richtig Spaß mit mir.
Okay.
Das klären wir dann in 2 Minuten, also die sucht dann eine Hebamme.
Ja, das verstehe ich. Und wie ist das, wenn du nicht rangehst? Also bist du dann irgendwie...
Ich gehe immer ran, Katrin.
Okay, in Ordnung. Wenn jemand anderes nicht rangeht, also in dem Job, wenn man nicht rangeht, weil, was weiß ich, man es nicht sieht, man denkt, es ist nicht so wichtig, darf man das? Also wie ist das rechtlich, würde ich mich interessieren.
Ich glaube, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht schön. So kam ich ja mal zu einer Hausgeburt.
Okay.
Und das war nicht, dass die Frau, ich sage meinen Damen auch, wenn ihr eine Frage habt, ruft mich an oder schreibt mir. Wenn ihr mich zur Geburt braucht und ich gehe nicht ran, ihr müsst mich stalken. Ich stehe auch manchmal unter der Dusche und da kommt das Handy nicht
mehr. Nee.
Also rufe ich innerhalb einer halben Stunde nicht zurück, dann bin ich in der Klinik und da ist Empfang wie in einem Bunker, nämlich gar nicht.
Ja, habe ich auch schon.
Aber dann bin ich auch.
Ja. Okay.
Dann ruft man entweder die Kliniknummer
oder fährt
an,
los.
Oder wenn es richtig akut ist, fährt man los.
Ja, genau. Okay.
Ansonsten gehe ich immer ran. Das ist noch nie passiert.
Ja, krass, super. Also. Und merkt man so jetzt Fachkräftemangel? Also Hebamme suchen kam ja schon das Thema. Natürlich merkt man es, aber genau, wie wirkt sich das so aus? Also ich merke in der Praxis, manche haben einfach keine Hebamme. Also manche kümmern sich sehr früh und die haben auch eine. Und ehrlich gesagt haben meistens die keine Hebamme. Die haben dringendsten eine bräuchten, ist so mein Empfinden tatsächlich.
Ja.
Und die betreuen wir dann. Nicht wie eine Hebamme, würde ich nicht sagen, aber die kommen dann schon auch 3-mal in der Woche zur Gewichtskontrolle. Oder ich sage, nee, kommen Sie morgen nochmal, der Nabel sieht komisch aus, weil was soll ich machen? Wo sollen die sonst hin? Ne?
Es gibt ja eine Hebammengruppe, da sind meine Kollegen alle sehr gut vernetzt. Und da fragt man im Grunde genommen, hat eine Patientin in Russe, hat Zeit?
Ja.
Und dann antworten eigentlich ein paar. Also eigentlich...
Gibt's genug, würdest du sagen.
Ich glaube, das ist ganz gut. Das kommt drauf an, eben, was will ich? Also Beleghebammen gibt's eindeutig zu wenig, aber wer will das machen? Ich selber habe ja jedes Jahr eine Externatsschülerin, nein, jetzt ja Studentin. Die sollen immer gerne ein Externat machen bei einer Hebamme, die draußen arbeitet, freiberuflich ist. Du kannst natürlich auch ein Externat machen bei einer Hebamme, die keine Geburtshilfe macht. Nun mache ich ja das Komplettprogramm und habe dadurch eben auch immer mal eine Studentin im Praktikum. Ich glaube, den letzten 5 habe ich schon einen Job angeboten, mit eingerichteter Praxis, mit Kundenstamm. Keiner wollte das machen. Alle sagen, im Leben nicht.
Ja. Weil die Verantwortung zu groß ist?
Nee, weil 24/7 einfach scheiße ist.
Ja, krass.
Ja, ich würde es auch nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Also würde ich auch nicht mehr machen, sowas. Und das wird es nicht mehr geben, oder? Es wird wahrscheinlich ein aussterbender Job sein in der Bereitschaft mit diesen 24/7, oder?
Ja, weiß ich nicht, Katrin. Ich kann das ehrlich, ich kann es nur so sagen, wie ich das sehe, wie ich das empfinde. Oder ich bespreche mich ja auch mit meinen Kollegen. Und die sehen es ähnlich, die sind aber, es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Typ an. Ich würde im Leben, ich würde nicht mal nach Reisdorf fahren, weil ich nicht zurück könnte, wenn hier ein Unfall wäre. Aber da sind, ich habe auch eine Belegkollegin, meine Freundin Marien, die geht nach 2 Geburten zum Sport und abends noch weg und die kann wunderbar schlafen. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen typabhängig.
Ja, wie man da
also ich kann es nicht und ich möchte eindeutig weniger arbeiten, weil Qualität.
Ja, verstehe ich. Und dieses Studium nochmal, seit wann gibt es das? Weißt du es überhaupt? Ist auch nicht, aber ein paar Jahre wahrscheinlich jetzt erst, ne, oder?
Nicht, wenn das irgendeiner hört, ich weiß auch gar nicht.
Macht
ich
nichts, glaube, aber wie ist denn, wie lange studieren die?
Ich glaube, seit Corona, da hatten wir doch schon die ersten. Ich glaube, seit 2018.
Ja, ist das auch 3 Jahre, oder?
4.
Vier. Ja, krass, okay.
Und dann studiert man das?
Ja, das studiert und man dann.
Dann bezahlt man für Studium?
Nein, man kriegt Ausbildungsvergütung. Aber es ist so, dass man im Verhältnis relativ wenig auf dem Saal ist. Also man hat unheimlich viel Studienzeit.
Theorie.
Unheimlich viel Studienzeit. Und das ist das, was es so schwierig macht. Also ich denke ja immer, wenn eure Kinder Kinder kriegen, ist vielleicht toll. Also ich möchte keine Oma werden, die nächsten 5 Jahre, mit den neuen Damen.
Ja, das ist
gar nicht,
weil
das sind so nette Mädchen, das hat ja mit dem Typen, das hat einfach mit der Ausbildung zu tun, was lerne ich da? Mhm. Und ich finde, oder viele meiner Kollegen, oder fast alle, finden das suboptimal.
Ja.
Also.
Schön.
Sag mal, und eins würde mich noch interessieren. Ich meine, wir haben ja eigentlich zumindest so fachlich so viele Schnittpunkte, ne? Mhm. Meine erste Frage bei der U3 ist auch immer, haben Sie eine Hebamme? Und dann frage ich, wer ist das? So, die meisten kenne ich leider auch irgendwie nicht mehr, weil ich ja auch nicht jünger werde, sondern älter. Aber was würdest du denn sagen, von deiner Seite aus sind so die meisten Diskrepanzen zwischen uns, wo du mal denkst, würdest du dir mal wünschen, dass die Kinderärzte vielleicht auch anders beraten oder anders gucken?
Ich hier auf dem Fieber liegen. Also ansonsten habe ich ein sehr gestörtes Verhältnis zu Kinderärzten.
Ja.
Das fängt damit an, dass ich das Screening zum Beispiel abnehme und das Hamburger Labor als bei. Also wir sind auch immer bei Bürokratie. Ja. Das ist eigentlich das Schlimmste,
was das setzt
mir so zu.
Ja.
Weil ich eben auch immer älter werde. Immer noch ein Programm, ob Qualitätsmanagement und dies und das. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Hamburger Labor fordert ja seit mindestens 3 Jahren eine Überweisung.
Ja.
Ja. Also bis immer wieder gebe ich dieses Begleitschein mit. Immer wieder gibt es Kinder, die sagen, nö, wenn die Hebamme das abgenommen hat. Ja, sage ich. Aber das im Grunde
das
genommen
nett,
habe ich dir doch einen Gefallen getan.
Ich unterstütze
das.
Ich
kriege dafür 6,70 Euro.
Ja, ja.
So, ich habe mir das jetzt 3 Jahre angeguckt und als Konsequenz nehme ich es jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Jetzt müssen auch meine Frauen mit dem Neugeborenen zum Kinderarzt und Screening ab, weil man ja nur eine bestimmte Zeitspanne hat.
Ja.
So, und jetzt sage ich mal so.
72 Stunden.
Genau. Und jetzt sage ich mal so im Plural, jetzt habt ihr Pech gehabt. Das dauert lange, bis ich brassig bin. Aber jetzt. Ich bin jetzt nur noch bereit, dass sonntags...
Aber unsere Kollegen, ne? Weil ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn die Hebammen sagen, sie machen das.
Total.
Weil unsere MFAs sind dann auch manchmal, die müssen dann erstmal rechnen. Okay, Kind dann geboren, dann müssen wir zusammenrechnen, dass ich schon sage, oh Gott, es ist zu spät, die müssen kommen. Also ich meine, es ist doch super, wenn ihr das abnehmt.
Mit vielen klappt es gut, aber es sind eben immer wieder welche dabei. Und ich muss dann mit Hamburg telefonieren. Die Frau kriegt auch ein Anschreiben mit der Androhung der Rechnung. Es ist einfach total schwierig.
Ja, genau. Also wir machen das auch. Also ich bin auch froh, wenn es vor allem in dem vorgegebenen Zeitraum gemacht ist. Und wir haben es momentan, ich habe es ganz oft, ich hatte es jetzt letztens, dann war es irgendwie zu früh gemacht. Dann habe ich irgendwie am 9. Lebenstag noch ein Screening abgenommen. So, dann war es irgendwie gar nicht gemacht.
Oder
also
zu wenig Material.
Oder, genau, ich merke aber,
also
ich merke schon, genau.
Da achte ich schon sehr.
Das glaube ich. Es hat auch nie eine Hebamme vorher gemacht, muss ich dazu sagen. Das war dann in der Klinik.
Ja.
Oder eben, genau, die Hebamme darf es dann irgendwie nicht oder macht es, also ne, wegen dieser ganzen Sachen. Und ich finde auch, das wird zunehmend, dass irgendwie, 2-3 Mal die Woche nehme ich irgendwie so ein Screening ab, weil es irgendwie falsch gelaufen ist. Dann denke ich auch, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ne? Dann müssen die mit den kleinen Kindern, wie du schon sagst, die Mutter kann kaum laufen, das Kind irgendwie ein paar Stunden alt und dann in so eine Infektpraxis.
Genau. Ja.
Und da denke ich mir immer, mein Gott, man müsste doch alles dafür tun, dass die mit dem kleinen süßen Kind jetzt nicht hier rein müssen.
Richtig.
Auch wenn wir die schon versuchen zu timen, aber manchmal stehen sie auch einfach da, weil sie auch es einfach nicht wissen mit den 87 Formularen, die sie schon unterschrieben haben.
Ganz genau.
Dann gibt es irgendwie Screening-Labor Hamburg und Hannover. Ah, im besten Fall schickt man es dann auch noch ans Falsche. Vorher ging es ans andere.
Genau.
Ist wirklich, ich finde es auch nervig.
Ich bin ein bisschen bedingt durch die Klinik an Hamburg gebunden.
Ja.
aber es nervt mich kolossal. Erst kam dieses Schreiben dazu, das dauerte auch, als ich zu den Kinderärzten in der Klinik sagte, du musst mir bitte ausfüllen, dass ich es abnehmen darf. Hä? Nee. Ist ja noch nie, ist jetzt neu, guck mal, steht hier. Mhm. Das ist jetzt, das Schreiben haben wir vorgedruckt, das versteht jeder Kinderarzt. Aber es dauert ja nicht nur Wochen und Monate, es dauert ja manchmal auch ist das so. Mhm. Und das nervt mich so. Mhm. Und jetzt das nächste eben wieder Überweisung. Zwischendurch hatten wir mal einen Zettel, da konnten wir das eintragen, welche Krankenkasse du warst und. Wunderbar. Mhm. Ich habe es unterschrieben, abgestempelt. Mhm. Nein, reicht nicht mehr. Es muss jetzt ein Überweiser vom Kinderarzt und strengt mich an. Das nächste ist gelbes Kind.
Mhm.
Also wie gesagt, ich komme ja jeden Tag, ich gucke mir das ja an und und natürlich verweise ich an den Kinderarzt, weil ich gar kein Labor habe.
Mhm.
So, aber nun trägt es sich ja immer wieder zu, das ist so ein Phänomen, Privatpatientin. Die Patientin darf gerne jeden Tag zur zur Billigkontrolle kommen, wo ich natürlich auch immer sage, also du brauchst da wirklich nicht hin.
Krass.
Du brauchst da wirklich nicht hin.
Mhm.
Da gibt es dann aber auch immer Regeln. Da fragt auch der ein oder Kinder, welche Hebammen haben sie denn?
Hm. Ja, das ist genau. Ich frage eher, ich bin tatsächlich so, es gibt ja in der Uni gibt es ja diese, da gibt es so Kurven, in denen man diesen Gelbwert einträgt.
Genau.
Und da bin ich auch ganz klar und ganz deutlich. Also ich finde diese Kurve überhaupt nicht sinnvoll, weil diese armen Kinder.
Das ist auch nicht mehr leitliniengerecht.
Nee.
Diese armen Kinder, die kommen ständig zu uns zum Bilirubinwert kontrollieren, weil dann, ich sage es jetzt mal so, da ist dann irgendwie der Wert ist, was weiß ich, 14 und die sind irgendwie 3 Tage alt und dann wird es in die Kurve eingetragen und dann wird vorgegeben, man muss es in 24 Stunden kontrollieren oder in 48. Ehrlich gesagt, es gibt kaum einen Wert, den man nicht kontrollieren muss, muss man vielleicht mal dazu sagen. Es sind erst 2, was selten der Fall ist. Und ich berate die Eltern schon dahingehend, wenn ich ein quietschfideles, munteres Kind vor mir habe, dass wir das nicht unbedingt machen müssen. Und ich verweise auch auf die Hebamme und sage, wenn die ein gutes Gefühl hat, ne, auch jetzt im Verlauf, müssen wir das nicht machen. Ne? Ist aber auch unterschiedlich. Manche Hebammen verlassen sich auf diese Kurve und schicken die dann am nächsten Tag wieder zu mir. Bis ich dann auch vielleicht irgendwann sage, gut, okay, wir nehmen jetzt einmal ab, damit hier einmal Ruhe reinkommt. Ne? Aber es ist auch wieder noch ein Zettel mehr, noch eine Vorgabe
dann hast
mehr.
Du vielleicht auch eine, dann ist dir vielleicht auch klar, warum ich die meisten Frauen, also wer geradeaus gehen kann und nach der Geburt einmal gepinkelt hat, geht mit mir ambulant nach Hause.
Ja.
Ich habe die wenigsten Probleme.
Ja, gut.
Grausam ist es bei den leider sektionierten Damen, die wenigstens 2 Nächte sind. Früher waren es 10. Hm. Dann hast du Wracks zu Hause gehabt. Hm. Wobei wir da auch noch anders gearbeitet haben, muss ich sagen. Da haben wir schon noch alle an einen Strang gezogen. Hm. Heute ist ja so in einem 4-Schicht-System, hat ja jeder auch noch mal was zu sagen.
Hm.
Und jeder noch mal eine andere angebliche Leitlinie auf der Pfanne.
Hm.
Unheimlich schwierig. Hm. Also ich entbinde meistens ambulant.
Hm. Und dazu vielleicht noch mal kurz, wenn du jetzt ambulant entbindest, also ich meine, was war die längste Phase? Gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ne? Also ich meine, das kann man ja nicht sagen, jetzt ist nach 6 Stunden das Kind da, das wäre ja schön. Gab's da auch schon mal so Zeiten, oder du gedacht hast, ah, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt kann ich einfach überhaupt nicht mehr. Also du musst sie ja dann begleiten, bis das Kind da ist, ne? Mm,
mm.
Also.
Ja, doch, das gibt es. Ich meine, glücklicherweise kann ich das abzählen. Aber das hast du tatsächlich immer mal wieder, dass du denkst, Mensch, das hätte ich gedacht, wäre viel fixer.
Ja.
Und dann sitzt du da 12 und 16 Stunden.
Ja.
Komfort. Also da ist ja auch jeder unterschiedlich schmerzempfindlich oder betreuungsbedürftig. Also Komfort, ja.
Und was ist eigentlich, wenn du krank wirst?
Weiß ich nicht, war ja noch nie
krank. Nee. So,
ja, werden wir dann sehen.
Was? Ja. Herrlich. Und sag mal, eine letzte Frage hätte ich noch. Ich fand es total super. Gibt es denn auch eine Sache, wo du sagst, das ist mir irgendwie im Kopf, da bin ich echt irgendwie an meine Grenzen gestoßen? Vielleicht auch zusammen mit den Ärzten, was auch immer, irgendwie so in deinem beruflichen Alltag?
An meine Grenzen gestoßen.
Naja, wo du sagst, okay, da
vielleicht auch eine andere Entscheidung. Also, dass man merkt, okay, der
das
Arzt...
Das hatte ich eher im Angestelltenverhältnis.
Ja, okay.
Also, seit ich selbstständig bin, nicht.
Mhm.
Also ich bin auch total friedlich, solange jeder macht, was ich will.
Ja, sehr gut.
Ja, also das, ich glaube, ich arbeite ganz gut mit meinen Ärzten und die auch mit mir. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine schlechte Stimmung da untereinander haben. Also kann ich nicht sagen, ich gehe gerne zur Arbeit. Und ja, natürlich habe ich, ich habe ja auch so meine Favorites. Im Kollegenkreis, im Studentenkreis. Das ist ja klar. Ich meine, dafür arbeiten wir einfach mit vielen Menschen. Das ist so. Aber nö, kann ich nicht sagen, dass ich da, also eher im Angestelltenverhältnis, das ist auch eins der Gründe, warum ich eigentlich nicht zurückgehen würde.
Und wenn wir jetzt, wir sind jetzt auch fast am Ende, wenn man jetzt so abschließend, gibt es noch was, was du unbedingt loswerden willst, was wir vielleicht nicht angesprochen haben oder auch was du einer jungen Kollegin oder so sagen würdest, die jetzt Hebamme werden möchte, wie sie sich da am besten aufstellt? Ich meine, das Studium muss sie ja machen, aber insgesamt irgendwie so Schlussworte.
Ach, ich würde mir wünschen, dass viel mehr tatsächlich zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, vertreten, voneinander lernen. Also, ja, sowas würde ich mir wünschen. Ist manchmal auch schwierig.
Okay.
Und auf der anderen Seite sage ich, ach, macht jetzt alle, was ihr wollt. Ich wollte jetzt jahrelang die Welt verändern. Die paar Jahre, die ich jetzt noch habe, mache ich mein Ding und gut ist.
Ja. Ich verstehe.
Also man wird irgendwann auch ein bisschen müde.
Ja, man resigniert so ein bisschen, ne?
Ein bisschen.
Ein bisschen.
Also ich bin nicht frustriert und auch nicht deprimiert. Ich, ein bisschen Resignation oder ist da schon. Aber wenn ich mich mit meinen alten Kollegen unterhalte, denen geht's allen genauso. Allen.
Ja, das ist eigentlich schade, ne? Das ist ja so ein bisschen, fällt auch so ein bisschen eine Parallele zu den Kinderärzten, die so in der Einzelpraxis sind, ne? Das ist ja so ähnlich. Da ist man ja auch irgendwann, man resigniert auch vielleicht, soll man nicht. Also wir empfinden uns ja noch als jung und meckern auch viel und gehen an. Aber auch ältere Kollegen kann ich auch verstehen. Die sagen auch, ja, man fühlt sich auch so ein bisschen veräppelt, ne?
Ja.
Genau. Ja, Jessica, sag mal ein Schlusswort.
Vielen Dank, Martina.
Ja, sehr gerne.
Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, unsere Zuhörer, egal ob sie medizinisch bewandert sind oder nicht, haben was mitgenommen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ich fand es auch super spannend. Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns wie immer über Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im Forum.gesundheitszone.info. Bis nächste Woche.